Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraun.
Herzlich willkommen, wir begrüßen euch zu unserem Impuls am ersten Sonntag nach dem Trinitatisfest. Wir wollen uns weiterhin mit der jungen Gemeinde, den ersten Schritten in der Apostelgeschichte beschäftigen.
Genau, die Apostelgeschichte zeichnet ein sehr intensives Bild von dieser Zeit, die nach Pfingsten, liturgisch gesehen, jetzt daherkommt. Ja. Viele, viele Sonntage nach Trinitatis gibt es ja. Wir haben es schon mal besprochen, wie viel das im äußersten Falle möglich sein. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, es sind im äußersten Fall 23. Ja. Man spricht auch von dem festlosen Halbjahr, wo jetzt praktisch die drei großen kirchlichen Feste hinter uns liegen. Und es ist eigentlich die Zeit fast bis zum Advent. Kurz vorher sind dann die letzten Sonntage im Kirchenjahr noch Thema. Aber hier werden die verschiedensten Themen auch der christlichen Gemeinschaft haben Platz gefunden. Aber gerade in diesen ersten Sonntagen geht es auch noch um die junge Gemeinde und wir wollen uns jetzt dem auch widmen. Heutiger Predigttext ist aus Apostelgeschichte 4, wo der Geist, der Pfingstgeist, nun schon ordentlich gewirkt hat. Wir werden uns in den nächsten Sonntagen nochmal eine Rückblende auf die anderen Kapitel vorher machen. Aber hier geht es, was ist denn jetzt schon in der Gemeinde gewachsen? Nicht durch Steuerung, durch Management, durch irgendwas, sondern der Geist formt eine Gemeinschaft. Sie waren ein Herz und eine Seele, heißt es. Diese 3000 Leute, und es kamen täglich neue dazu, ein unglaublich großes Unternehmen, aber man merkt in Jerusalem, in der Stadt, da ist unglaublich was los. Die Veränderung ist spürbar und vor allen Dingen die Einstellung zum Besitz und zum Geld macht sozial etwas hier. Man muss dazu sagen, die Alteingesessenen hatten ja ihren ererbten Besitz, der auch immer weiter vererbt wurde und selbst dann nach jüdischem Gesetz, wenn man in Schulden geriet, bekam man nach so und so vielen Jahren wieder den Besitz zugesprochen. Dann mussten nach 7 Jahren oder spätestens nach 49 Jahren, das große Jubeljahr, musste der Besitz wieder zurückgegeben werden. Aber davon hatten nur die Alteingesessenen etwas. Die Zugereisten, die von aus anderen Schichten kamen, hatten das nicht und es gab dementsprechend auch sehr viele mittellose, arme Menschen, die eigentlich keinen Zugang zum Tempel hatten, weil sie auch vielleicht durch ihre berufliche Tätigkeit sich verunreinigten, die hatten keine Chance.
Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, ganz weit hergeholt vielleicht mit dem Kastenwesen in Indien, das ja offiziell auch abgeschafft wurde, aber da wirst eingeboren in eine gesellschaftliche Schicht und du kannst dem nicht entkommen, so auch in 100 Generationen nicht. Selbst wenn das abgeschafft worden ist, ist es heute noch so, dass unterschiedliche Kasten meines Wissens nicht heiraten untereinander. Das heißt, die gesellschaftlichen Strukturen bleiben gleich. Und das ist auch damals im alten Jerusalem, sage ich jetzt, so gewesen. Und da ist jetzt plötzlich was dahergekommen. In unserem Predigttext.
Vielleicht darf ich vorher noch erwähnen, auch hatten diese Menschen ja keinen Zugang zur medizinischen Versorgung, die ja auch durch die Priester gewährleistet wurde. Und sie hatten einfach keinen Anteil. Und durch das Christentum, durch die junge Gemeinde, werden diese Menschen integriert. Und das bringt natürlich sozial unglaublich was in Bewegung. Und jetzt fangen auch die an, die etwas besitzen, zu teilen. Das heißt, sie verkaufen sogar ihre Äcker, ihren angestammten Besitz seit Generationen, biblische Stämme, verkaufen ihn und bringen den Ertrag, zahlen ihn ein in eine gemeinsame Kasse, legen den Aposteln das Geld zu Füßen. Es wird hier besonders erzählt von einem, der auch zu Besitz, zu Reichtum gekommen ist. Das war Josef aus Zypern, genannt Barnabas, was so viel heißt wie Sohn des Trostes. Er verkauft seinen Acker und legt das Geld zu Füßen der Apostel, damit die Armen, Mittellosen hier versorgt werden. Und die Apostel sollen gelten als Garant, dass sie das auch gerecht verteilen. Ein unglaubliches Vertrauen, was da eigentlich zutage kommt. Man spricht hier vom Liebeskommunismus auch, der dort natürlich sozial alles auf den Kopf stellt.
Ja, es erinnert fast ein wenig, ohne dass ich da jetzt zu weit ausschweife, an 60er, 70er Jahre Hippie-Kommunen, alles so hat man hinten lassen und man ist dann einer größeren Idee gefolgt. Das Bild habe ich so fast ein bisschen beim ersten Kennenlernen dieser Texte vor mir gehabt, wo man denkt, ja, eigentlich, ja.
Aber wie war das möglich? Man, haben die Leute nicht gedacht, irgendwann müssen wir ja vielleicht doch wieder auf soliden Füßen stehen und es muss gearbeitet werden. Ja, oder
brauchen wir Pension irgendwann oder so irgendwas.
Nein, es ist, glaube ich, wirklich die Begeisterung durch den Geist war so dermaßen, dass man alles Christus zugetraut hat, er wird uns durchbringen und dass ein unglaubliches Urvertrauen da entstanden ist. Und später entwickelt sich relativ rasch auch die sogenannte Naherwartung, dass Jesus ja gesagt hat, ich komme wieder.
Ja, da kann man natürlich jetzt von 2000 Jahren Entfernung sagen, ja klar, ich meine, die haben es ja weit leichter gehabt für mich, weil der ist ja gerade da gewesen, denn da kennt man ja nur, den kennt haben und so. Andererseits muss für die aber anders betrachtet, rückblickend betrachtet, noch viel schwieriger gewesen sein, weil er sich ja quasi noch gar nicht bewährt hat, die ganze Geschichte. Also
auch das,
diese zwei Seiten stehen in einem Spannungsfeld für mich, wo ich mir schwer tut, zu beurteilen, wenn man es überhaupt beurteilen muss, was ist leichter, wo ist es einfacher.
Ja. Das sollte man sagen, es hat hier eigentlich die Emotion, das Gefühl so durchgeschlagen, dass der Verstand ausgesetzt hat. Mhm. Das würden wir Modernen vielleicht rückblickend sagen. Die kommen ja dann, es passiert ja auch wirklich, dass die Gemeinde später verarmt und verfolgt wird auch und dann gleich zweierlei Probleme hat. Nicht? Also was immer die zweite Generation dann das Problem hat, wenn die Ersten sind begeistert und die Zweiten tragen das Erbe schon in einer gewissen Tradition mit sich und haben den Spirit nicht mehr.
Kurze Zwischenfrage, ist zu dieser Zeit der Apostelgeschichte schon expandiert worden, was das Christentum betrifft, Kleinasien, oder sind wir da zeitlich nur eher Richtung Urgemeinde?
Also die Urgemeinde trifft sich täglich in den Hallen des Tempels. Die wollen gar nicht raus und müssen auch gar nicht raus, weil sie dort eigentlich zu Hause sind. Sie erst kommt, also geschichtlich gesehen, kommt es dann zur Christenverfolgung, wo sie dann organisiert auch vom Hohen Rat später dann verfolgt werden und dann müssen sie flüchten. So gelangt eigentlich das Evangelium erst in die Umgebung. Man muss dazu sagen, dass es auch eine andere Bewegung gegeben hat. Es gab ja auch die Jesus-Nachfolger in Galiläa, die nicht einfach wieder zurückgegangen sind nach seinem Tod und haben wieder gefischt, sondern die haben ja das weitergelebt. Mhm. Und mit denen kommen auch diese Jerusalemer in Verbindung und so verbreitet sich das Urchristentum eigentlich relativ rasch übers Land, auch in die Nachbarländer, Gegenden in Kleinasien, Syrien sehr schnell und geschichtlich bis in den Kaukasus sogar, nicht? Das, wo dann erste christliche Staaten entstehen, aber das ist dann natürlich schon Jahrzehnte später erst auch
spürbar. Unser Barnabas hat alles verkauft, alles hintangestellt, zurückgelassen.
Ein Wort aus Caritas, aus Gnade und Barmherzigkeit. Das ist das Stichwort, wo eigentlich das Herz ist erneuert, verwandelt und jetzt folgt der ganze Mensch mit allem, was er hat. Nicht nur sein Körper, sein Geist, sondern auch sein Besitz wird alles in diese neue Gemeinschaft hineingetan. Die Bedürftigen erhalten so viel, wie sie brauchen, heißt es. Das ist natürlich eine riesige Not auch gewesen, die man gesehen hat, auch zwischen Arm und Reich. Aber hier diesen Ausgleich zu schaffen. Wir wollen nicht reicher sein, nicht Vorzüge haben, vor den Armen, die nichts haben. Das bringe mal Arme auf ein Level, die können gar nicht anders, du musst ja nicht runtersteigen. Mhm. Und so arm werden wie sie. Man muss sich diesen Aufbruch mal vorstellen, was bedeutet das? Hier sagt keiner, du musst auch dein Geld abgeben, sondern es ist ein Bedürfnis, alles zu teilen. Ich denke, vielleicht die Zachäus-Geschichte könnte man hier anschließen, der Jesus begegnet und wo Jesus sagt, ich will heute in dein Haus einkehren und der alles zurückgibt, was er noch weiß und was er kann und er gibt es vierfach zurück von seinem Besitz. So, Besitz belastet mich, er trennt mich, ich möchte sein in der Gemeinschaft der Herausgerufenen des Reiches Gottes.
Das heißt, das ist wirklich eine innere Berufung, die Triebfeder für das Ganze ist und nicht, ich folge jetzt einer neuen Lehre der Sache an sich wegen, ist schwer zu erklären, also ja. Nicht aufgrund der Botschaft an sich, sondern weil mir das wirklich ein Bedürfnis ist, weil ich wirklich aus dem Innersten heraus gespürt, das ist jetzt das Richtige. Und ich glaube, es schließt ja auch nicht aus, andersgläubigen Menschen zu helfen, sondern den Menschen,
die
es brauchen.
Genau. Ja. Und das ist vielleicht der sichtbare Ausdruck dessen, was wir letzte Woche besprochen haben mit diesem Neugeborenwerden von oben. Das ist hier, ja, was Christentum ausmacht, Nachfolge Jesu. Geist Gottes ist am Wirken, aber wie?
Ich finde es gerade lustig, dass bei der Aufnahme jetzt die Glocken läuten. Das hört man dann nämlich auch. Das ist irgendwie sehr passend gerade.
In diesem Sinne, einen gesegneten Sonntag.